Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eigensinn im Bruderland ist das Motto, unter dem die Dokumentarfilmerin Julia Oelkers derzeit eine Web-Doku erarbeitet. Dafür hat sie Migrantinnen und Migranten interviewt, die zum Arbeiten, zum Studieren oder aus politischen Gründen in die DDR gekommen waren. Aus Äthiopien und Chile, aus Mosambik, der Türkei und Vietnam. Von dort kam Nguyen Do Thinh, eigentlich um eine Ausbildung zu machen. Doch davon war nach seiner Ankunft keine Rede mehr. Er musste in Rostock Schiffe B und N entladen.
Schlimm war, wenn man die Schweinehäfte oder Zement schleppen müssen, denn die Schweinehäfte sind ja auch so 40, 50 Kilo schwer und die sind so kalt und sauglatt. Dazu kommen ja noch Zement, die fressen die Haut und die Hände da rein, dass wir am Schichtende, wenn wir nach Hause gehen, ja schon fast bluten von der Hand und am Körper haben. 8 Stunden bis 10 Stunden immer die gleiche Bewegung. Schleppen, 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 das konnte ich nicht.
Das Leben als Arbeitsmigrant in der DDR, das ist ein Aspekt der Web-Doku, an die die Dokumentarfilmerin Julia Oelkers, an der sie gerade arbeitet, gemeinsam mit Isabel Enzenbach vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. 3 Kapitel sind schon online, Fortsetzungen folgen. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Oelkers. Hallo.
Guten Abend.
Migrationsgeschichten aus der DDR. Was hat Sie zu diesem Thema gebracht?
Ich beschäftige mich mit Migrantinnen oder Migration in die DDR eigentlich schon ganz lange, weil ich als Studentin 1991 nach den Angriffen auf die Wohnheime in Hoyerswerda, wo die mosambikanischen Vertragsarbeiter wohnten, an meinem allerersten Film beteiligt war. Das war nämlich damals ein Interview mit einem der betroffenen Mosambikaner. Es war noch quasi ein Studentenprojekt. Und ich selbst komme aus dem Westen und war dann zum ersten Mal mit dieser Geschichte konfrontiert und auch mit dieser massiven Ablehnung und dem Rassismus und den Angriffen, denen die Leute da ausgesetzt waren. Und seitdem habe ich auch viele andere Sachen gemacht, aber das Thema kam immer wieder zurück und ist mir immer wieder begegnet und es gab immer noch viele Fragen dazu.
Die Geschichte der sogenannten Gastarbeiter, also von denen, die ab den 60er Jahren in die Bundesrepublik gekommen sind, die ist schon viel erforscht worden. Sind die Einwanderungsgeschichten in der DDR dagegen eher noch so ein blinder Fleck?
Die sind vor allen Dingen auch wenig von den Leuten selbst erforscht worden. Im Westen ist das ja mittlerweile auch die zweite, dritte Generation, die selbst die Geschichte ihrer Eltern auch erforscht und erzählt. Und das fängt jetzt, soweit ich das beurteilen kann, im Osten erst an. Es gibt ein paar wissenschaftliche Arbeiten, die aber in so einem wissenschaftlichen Dunstkreis bleiben. Und unsere Idee war, ich mache das ja zusammen mit einer Kollegin vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU, das eben ein bisschen zusammenzuführen und in eine Publikation einzubinden, die eben nicht nur so eine wissenschaftliche Community anspricht.
Wie unterscheiden sich die Geschichten der DDR-Migranten und Migrantinnen von denen im Westen?
Ja, für fast alle Migrantinnen in der DDR war von Anfang an klar, dass das ein befristeter Aufenthalt sein wird. Also die sind entweder zum Studieren gekommen oder zum Arbeiten, immer mit der Option, nach diesem Auftrag, nach diesem befristeten Auftrag, gehe ich zurück in mein Land. Die Perspektive, dort zu bleiben, gab es nur für ganz, ganz wenige politische Exilanten. Aber die meisten Migrantinnen hatten gar keine Bleibeperspektive und sie wurden auch nicht so behandelt. Also sie waren extrem abgeschottet von der Gesellschaft, haben in Wohnheimen gelebt, konnten keine eigenen Wohnungen nehmen, durften nicht heiraten, haben in der Regel keine Kinder bekommen. Also es war alles darauf angelegt, dass sie nicht bleiben.
Die meisten wurden in sozialistischen Bruderländern ausgewählt, dann in Gruppen in die DDR geschickt. Was wussten die Menschen über die DDR? Hatten die eine Vorstellung vom geteilten Deutschland?
Ich glaube, die meisten nicht. Also manche wurden schon vorbereitet mit irgendwelchen Filmchen und so, aber viele weiß ich, dass sie gar nicht wussten, dass es Ost- und Westdeutschland gibt, dass es die Mauer gibt, dass es diese Trennung gibt. Für sie war das auch nicht so wichtig, sondern sie wussten, sie kommen nach Europa. Sie kommen aus sehr, sehr armen Ländern in teilweise sehr prekären Situationen, nach Bürgerkriegen, nach Befreiungskriegen, in Vietnam nach dem Langen Krieg. In ein Land, das besser entwickelt ist, das reicher ist und haben die Möglichkeit für sich, für ihre eigene Zukunft und auch für die Zukunft der Familie und für die Zukunft ihres eigenen Landes vielleicht auch was beizutragen.
Ich habe mir die ersten 3 Folgen angeguckt, da sagt eine Frau, die DDR kannte ich nur aus einem Kinderlied.
Ja, das fand ich, war auch eine Entdeckung von uns, dass es also tatsächlich ein vietnamesisches Kinderlied gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob das noch viel gesungen wird. Wir haben es dann auf YouTube gefunden, wo die DDR besungen wird.
Was hat Sie denn bei Ihren Interviews am meisten überrascht?
Wir haben angefangen, die Doku heißt ja Eigensinn im Bruderland. Unser Arbeitstitel am Anfang war Aufbegehren im Bruderland, weil uns interessiert hat, wo die Leute trotz dieser ganzen Regeln und Vorschriften, wie die ihre eigenen Wege gegangen sind und auch ihre eigenen Ideen trotzdem realisiert haben. Und mit diesem Aufbegehren konnten die Leute aber oft nichts anfangen. Die haben immer gesagt, ich habe nicht aufbegehrt. Ich habe das nicht, das kann ich nichts dazu sagen. Ich war ja kein Widerstandskämpfer oder sowas. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen das anders nennen oder müssen erklären, dass wir jetzt gar nicht große Aktionen meinen oder politische Aktionen, sondern eben auch viel Alltagsorganisation. Und dann haben die Leute angefangen zu erzählen und dann kam auf einmal alles Mögliche raus, dass sie neben der Arbeit wie Vietnamesinnen ja sehr viel genäht haben. Das war alles so unter der Hand halb legal, dass sie teilweise andere zum Arbeiten geschickt haben, weil die Deutschen das gar nicht gemerkt haben, wenn jemand anders gekommen ist, weil sie selber in der Zeit nähen konnten und dann besser verdient haben. Dass es Geschichten gab, wo Ärzte bestochen wurden, um krankgeschrieben zu werden. Also dass es durchaus auch Deutsche gab, die davon profitiert haben. Und ganz viele so kleine Geschichten, wo die Leute vorher immer gesagt haben, ich habe nicht aufbegehrt, ich habe eigentlich gar nichts gemacht.
Die meisten, die kamen, waren junge Männer unter 35. Viele haben in ihren Interviews gesagt, dass sie froh waren, in ein sozialistisches Land zu kommen. Sie waren neugierig darauf zu sehen, wie der Sozialismus in der DDR gelebt wird. Hatten gehört, dass es da gute Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Hat die Realität dem denn überhaupt in irgendeiner Weise standgehalten?
Ja, da muss man unterscheiden, ob die Leute zum Studieren als Studierende gekommen sind oder eben als Vertragsarbeiterin. Für die, die studiert haben, die waren sehr oft sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung hier. Also da hatte die DDR einen guten Ruf und sie haben eine Ausbildung erhalten, sie haben ein Stipendium erhalten und sie haben Möglichkeiten erhalten, sich hier zu qualifizieren und dann mit dieser Qualifikation auch in die Länder zurückzugehen. Anders war es bei denen, die als Vertragsarbeiterinnen kamen, weil denen wurde auch eine Qualifizierung versprochen, eine Berufsqualifizierung. Viele haben aber gedacht, es geht vielleicht auch weiter. Und vor allen Dingen wurde ihnen vorher nicht gesagt, in welchen Berufen sie ausgebildet werden. Und Mai Phong Collard erzählt es ja in der Doku auch, die wurde als Köchin letztendlich ausgebildet. Köchin war aber kein anerkannter Beruf in Vietnam. Die mussten sowieso kochen, die Frauen. Und 7 Jahre in der DDR gewesen zu sein, um dann Köchin zu werden oder Gärtner, das kenne ich auch von Mosambik, da ist man zu Hause belacht worden dafür, sondern die Leute wollten natürlich ein richtiges Handwerk lernen oder vielleicht einen Ingenieurberuf oder jedenfalls was besser qualifiziert ist als in sozialistischen Großbetrieben in der Fleischerei, zum Beispiel im Fleischkombinat zu arbeiten.
Ja. Sie haben schon angedeutet, wie abgeschottet die Menschen gelebt haben. Man bekommt den Eindruck, folgt man ihrer Webdoku, dass es sowas wie Integration gar nicht gegeben hat. Wenn man jetzt an heutigen Rassismus denkt, an Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland, liegen die Wurzeln dafür in dieser Vergangenheit und eben auch in der fehlenden Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele Wurzeln und Gründe. Da gibt es nicht nur einen, aber einer ist, glaube ich, schon darin begründet, dass dieses Selbstverständnis, dass die Leute hierher kommen und jederzeit wieder zurückgeschickt werden können, wenn man sie nicht mehr braucht, dass das schon auch aus diesen Arbeitsverträgen mit den Vertragsarbeiterinnen herrührt. Weil die ganze Haltung, das lief ja unter Solidarität mit dem Bruderland, aber die Haltung war eigentlich immer, die kommen hierher und müssen alles von uns lernen. Und wir lernen von ihnen aber eigentlich nichts. Wir sind diejenigen, die ihnen was zeigen, die sie qualifizieren. Und von ihnen kommt aber eigentlich wenig. Und weil wir das aus Solidarität machen, können wir die auch jederzeit zurückschicken, wenn sie der sozialistischen Arbeitsdisziplin nicht Genüge tun oder die Frauen zum Beispiel schwanger werden und nicht arbeitsfähig sind und so.
Warum haben Sie sich eigentlich für die Form dieser Webdoku entschieden? Sie hätten ja auch eine Fernsehreportage machen können.
Ja, weil mich das reizvoll fand, dass wir da mit so vielen verschiedenen Medien arbeiten können. Also man kann Texte, Fotos, Archivmaterialien, Archivfilm, Archivbilder, aber auch Aktenfunde kombinieren. Das ist ein großer Teil gewesen auch, dass wir haben ja Interviews geführt nur mit Leuten, die noch hier sind und haben aber in den Akten sehr viele Geschichten gefunden von Menschen, die abgeschoben wurden oder zurückgeführt, hieß es damals, oder die halt 1990 zurückgehen mussten. Und deren Geschichten ja gar nicht erzählt sind. Und das war jetzt nicht möglich, in die Länder zu fahren und die zu suchen. Aber so konnten wir halt über die Animationen, haben wir das ja teilweise gelöst, die Geschichten aus den Akten trotzdem erzählen. Und das kann man mit Sicherheit auch mit einer Fernsehreportage. Aber da fand ich jetzt einfach diese Möglichkeit, auch aus so vielen verschiedenen Perspektiven die Berichte zusammenzutragen, sehr reizvoll.
www.bruderland.de. Unter dieser Internetadresse sind die ersten Folgen dieser Webdoku jetzt zu finden. Weitere werden folgen. Julia Oelkers, danke für Ihren Besuch und das Gespräch.